8 fart.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. Die russischen Angriffe auf die Ukraine gehen offenbar weiter, ungeachtet der Feuerpause, die Russland angekündigt hat. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach am Morgen von dutzendfachem Beschuss durch die russische Armee entlang der Frontlinie. Russland wolle nur den Eindruck erwecken, zum Frieden bereit zu sein. Gestern hatte Russlands Präsident Putin eine 30-stündige Feuerpause angekündigt. Im Gegenzug schlug Selenskyj vor, die Kämpfe 30 Tage lang ruhen zu lassen. Die Gewerkschaft der Polizei fordert, dass Waffen im öffentlichen Personennahverkehr deutschlandweit verboten werden. GdP-Chef Roßkopf sagte, im Moment gebe es einen Flickenteppich an Regelungen. Andreas Gerlach.
Jedes Bundesland habe eigene Vorschriften. Der Bürger wisse oft selbst nicht, ob es gerade eine Verbotszone an einem Bahnhof gibt oder nicht. Deshalb hofft die GdP, dass die Innenministerkonferenz für eine bundesweit einheitliche Regelung sorgt. Roßkopf stellt aber klar, wir wollen keine Vollkontrollen. Die wären auch nicht machbar. Aber gerade abends würden bestimmte Bahnhofsbereiche zu Angsträumen.
Ein Jahr nach der Teillegalisierung von Cannabis werden im Zusammenhang mit der Droge in Berlin deutlich weniger Straftaten registriert. Die Zahl der Vergehen sank auf etwa 2300 und hat sich damit mehr als halbiert, wie die Senatsgesundheitsverwaltung auf eine Anfrage der Grünen mitteilte. Die meisten Straftaten betrafen unerlaubten Handel. Bei den Verbraucherzentralen in Deutschland sind im vergangenen Jahr mehr Beschwerden eingegangen. Laut Bundesverband waren es fast 300.000. Das sind 18% mehr als noch 2023. Theresia Tautz.
Oft ging es um Verträge, die den Verbrauchern aufgedrängt wurden, in vielen Fällen am Telefon. Viele gaben an, gar nicht gewusst zu haben, dass sie einen Vertrag abgeschlossen haben, zum Beispiel bei vermeintlichen Probeabos. Die Verbraucherschützer zählten außerdem mehr Beschwerden über gefälschte Online-Shops. Hier gab es einen Anstieg um fast 50%. Bei solchen Portalen können Produkte bestellt werden, die nach dem Bezahlen aber nie geliefert werden.
Der Landesschülerrat Brandenburg warnt vor den geplanten Kürzungen im Bildungsbereich. Landesschülerratsprecher Tarnow sprach von einem grotesken Zeichen. Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler würden verunsichert, den Schulen fehle schon jetzt Geld. Nach den Plänen der SPD-BSW-Koalition soll unter anderem die Zahl der Lehrerstellen in den kommenden beiden Schuljahren sinken. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach Nebelauflösung viel Sonne oder lockere Quellwolken, maximal 18 bis 23 Grad. Zurzeit in Berlin-Tempelhof 8 und in Fürstenwalde 11 Grad. Morgen Ostermontag mal sonnig, mal wolkig, örtlich Schauer und Gewitter bei 18 bis 22 Grad. Die Zeit 10.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Hier ist Ann-Christin Schenten. Schönen Vormittag Ihnen. Seit Wochen ringen Diplomaten um eine Waffenruhe in der Ukraine. Bisher ohne Erfolg. Dann gestern plötzlich das Signal aus Russland ohne Absprache. Man sei zu einer 30-stündigen Waffenruhe bereit. Die Ukraine willigte ein. Doch was will Russland mit dieser Art Osterruhe bezwecken? Eine echte Pause ist die Waffenruhe jedenfalls nicht. Denn Angriffe und Kämpfe gingen weiter. Davon berichten sowohl ukrainische als auch russische Medien. Der Bericht von Stefanie Markert.
Ein rotes Ausrufezeichen um 21.53 Uhr. So beginnt die amtliche russische Nachrichtenagentur TASS ihre Meldung, Kiew habe die Waffenruhe verletzt und greife weiter im umkämpften Gebiet Cherson in der Südukraine an. Erst dann folgte auf dem TASS-Telegram-Kanal die Live-Übertragung der Osternacht aus der Moskauer Erlöserkirche, zu der auch Kreml-Chef Putin kam und eine dünne rote Kerze hielt. Er hatte gestern überraschend eine 30-stündige Feuerpause befohlen. Aus humanitären Gründen kündigt die russische Seite einen Waffenstillstand bis Mitternacht von Sonntag auf Montag an. Ich befehle Ihnen, alle Kampfaktionen in dieser Zeit einzustellen. Wir gehen davon aus, dass die ukrainische Seite unserem Beispiel folgen wird. Gleichzeitig müssen unsere Truppen bereit sein, mögliche Verstöße gegen den Waffenstillstand und Provokationen des Feindes sowie alle seine aggressiven Aktionen abzuwehren. die Ukraine folgte. Man wolle spiegeln, was Russland tue, so der ukrainische Präsident Zelensky, auf Ruhe an der Front folge Ruhe, auf Angriffe Gegenschläge. Die Ukraine wirft ihrerseits Russland vor, die Feuerpause an mehreren Frontabschnitten nicht einzuhalten. Es gebe Artilleriebeschuss und in Kiew heulten die Sirenen, berichtete ein AFP-Reporter. Dennoch würde Kiew die Feuerpause gern auf 30 Tage verlängern. Das gebe dem Frieden eine Chance, so Zelensky. Schon im Januar 2023 hatte Putin eine einseitige, anderthalbtägige Feuerpause zum orthodoxen Weihnachtsfest angeordnet. Dies war damals als Finte ausgelegt worden, damit Moskau mehr Zeit für Truppenverlegungen gewinnt. Jetzt soll die Rückeroberung der von ukrainischen Soldaten besetzten russischen Grenzgebiete bei Kursk viele Kräfte gebunden haben, die nun an andere Frontabschnitte verlegt werden könnten, sagen Beobachter. Der russische Generalstab hatte gestern verkündet, man habe 99,5% des Gebiets Kursk befreit. Christus, was Christus ist, wird blieb. Statt Kampfhandlungen zeigt die offizielle Nachrichtenagentur TASS auf Telegram vor allem Bilder von Ostern feiernden Soldaten. Sie erhielten laut Verteidigungsministerium die typischen Osterkuchen Kulitsch und Ikonen. In Frontkirchen mit Tarnnetzen wurden Messen abgehalten, darunter auch für Soldaten der Gruppe Sever Norden, die die ukrainischen Streitkräfte in den Gebieten Belgorod und Kursk zurückgeworfen hätten, meldet TASS. Wie sich die Beruhigung an der Front auf die Friedensvermittlung durch die USA auswirkt, ist noch unklar.
Stefanie Markert über die 30-stündige Waffenruhe in der Ukraine und die Frage, ob sich bisher daran gehalten wurde. Blicken wir in die Türkei. Vor einem Monat wurde in Istanbul der beliebte Oberbürgermeister İmamoğlu festgenommen. Das führte zu der größten Protestwelle in der Türkei seit mehr als 10 Jahren. Wie steht es heute um die Proteste? Ob die Protestbewegung es aktuell schafft, weiter Menschen zu mobilisieren, beantwortet Istanbul-Korrespondent Carsten Buttkereit.
Es schien etwas die Luft raus zu sein während der Feiertage nach Ramadan. Jetzt nehmen die Proteste wieder Fahrt auf und das ist wörtlich zu nehmen. In der Provinzstadt Yozgat, das ist mitten in Anatolien, da gab es gestern eine 6 Kilometer lange Traktordemo, organisiert von der größten Oppositionspartei, der CHP. Das ist insofern erstaunlich, dass die Gegend eigentlich eine Erdogan-Hochburg ist. Der hatte dort bei der letzten Präsidentschaftswahl rund 3/4 der Stimmen geholt. Und so wie gestern in Yozgat soll es an jedem Samstag in einer anderen Provinz eine Kundgebung geben, und in Istanbul an jedem Mittwoch, so lange bis İmamoğlu frei ist, sagt die Opposition. Und am 1. Mai, da haben die Gewerkschaften zu Großkundgebungen aufgerufen. Es geht also weiter.
Wie die Regierung auf die Proteste reagiert, dazu nochmal Carsten Buttkereit.
Mit viel Polizei und Absperrgittern, wie gestern wieder auf dem zentralen Taksim-Platz hier in Istanbul. Parteiveranstaltungen der CHP, die konnten bisher aber stattfinden und da gab es auch keine nennenswerten Ausschreitungen. Erdogan selbst hatte die Demonstranten hier anfangs als Straßenterroristen bezeichnet. Inzwischen äußert er sich kaum noch dazu, vielleicht auch um die Proteste nicht weiter anzufachen. Es scheint mir so, als wollte er die ganze Sache aussitzen. Im Moment sieht das aber nicht so aus, als wenn das so schnell gelingen könnte. Internationale Kritik ist nach wie vor verhalten. Aber es gibt aus deutscher Sicht zwei bemerkenswerte Entwicklungen. Zum einen berichtet das Handelsblatt, dass die noch amtierende Bundesregierung die Lieferung von mehreren Dutzend Kampfjets vom Typ Eurofighter in die Türkei blockiert. Und gestern war der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff zu einem privaten, aber irgendwie doch Solidaritätsbesuch bei Dilek İmamoğlu, der Ehefrau von Ekrem İmamoğlu.
Bisher sind bei und nach den Protesten fast 2000 Menschen festgenommen worden. Carsten Buttkereit beantwortet, was mit ihnen passiert ist.
Die meisten sind wieder auf freiem Fuß, vor allem die unter 18-Jährigen wurden schnell wieder freigelassen. 57 Demonstranten sind noch in Untersuchungshaft. Am Freitag haben die ersten Prozesse begonnen, überwiegend gegen Studierende, aber auch gegen einige Journalisten. Die Vorwürfe reichen da von Teilnahme an einer verbotenen Kundgebung über illegalen Waffenbesitz bis hin zu Anstachelung zu Straftaten in sozialen Medien. Und darauf stehen dann 6 Monate bis 5 Jahre. Sollten die Urteile entsprechend hart ausfallen, dann kann man davon ausgehen, dass damit auch eine abschreckende Wirkung bezweckt wird.
Wie steht es um die Protestbewegung in der Türkei? Antworten dazu kamen von Carsten Buttkereit, unserem Korrespondenten in der Region. Nun nach Deutschland. Die Debatte um eine Wehrpflicht hier ist ja im vollen Gange. Angesichts der Bedrohungslage aus Russland soll aufgerüstet werden. SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich nun aber gegen die Rückkehr zur Wehrpflicht ausgesprochen. Er spricht sich für andere Maßnahmen aus, junge Menschen für die Bundeswehr zu gewinnen. Carsten Putz.
Es gehe darum, ausreichend Freiwillige zu finden, so der SPD-Chef, und da müsse sich die Truppe als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Als Beispiel nannte Klingbeil die Möglichkeit, beim Bund wieder kostenlos den Führerschein machen zu können. Der SPD-Chef ist davon überzeugt, dass die Bundeswehr auch als Freiwilligenarmee verteidigungsfähig sein kann. Und zwar, wenn Soldatinnen und Soldaten mit moderner Ausrüstung ausgestattet sind und die Truppe in der Öffentlichkeit auch wertgeschätzt wird. Entsprechend haben sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag auf einen neuen attraktiven Wehrdienst verständigt, der, wie es heißt, zunächst auf Freiwilligkeit basiert. Der Präsident des Reservistenverbandes Patrick Sensburg hatte sich zuvor im Deutschlandfunk anders positioniert. Aus seiner Sicht führt an einer Rückkehr zur Wehrpflicht kein Weg vorbei, wenn man die Zahl der Soldatinnen und Soldaten tatsächlich erhöhen will.
Lars Klingbeil kann sich eine Rückkehr zur Wehrpflicht nicht vorstellen, Carsten Putz berichtete.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Band Tokotronic wurde Mitte der 90er Jahre bekannt mit Liedern, deren Refrainzeilen man auf T-Shirts hätte drucken können. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein zum Beispiel. Das ist 30 Jahre her und noch immer veröffentlichen Tokotronic Alben und spielen Touren. Ihr Stil hat sich dabei mehrfach verändert. Das macht die Band so langlebig, sagt unser Konzertreporter Henrik Schröder, der Tokotronic gestern in Berlin in der Columbia-Halle auf ihrer aktuellen Golden Years Tour gesehen hat.
Danke schön, dass ihr am Leben seid. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr selbstverständlich, sagt Tokotronic-Sänger Dirk von Lozo in seiner schönen, ruhigen, tiefen, rauchigen Stimme. Und man weiß nicht genau, meint er wegen Krieg und Krise und so oder weil Band und Publikum mittlerweile ein gewisses Alter erreicht haben. Ersteres bestimmt. Jedenfalls ist es einer dieser typischen Dirk von Lozo-Sätze, die gleichzeitig banal und wahnsinnig klug und tiefsinnig klingen und aus denen Tokotronic seit 30 Jahren Alben machen. Neue Fans gewinnen sie damit dem Augenschein nach keine mehr, aber wer die Band einmal ins Herz geschlossen hatte, gleich in den 90ern für den sloganhaften Trainingsjackenrock oder später, als die Songs vielschichtiger wurden, die Texte lyrischer und die Trainingsjacken schwarzen Rollkragenpullovern wichen, also wer sich einmal in diese drei respektive vier Typen verliebt, der verlässt sie nicht mehr. So ist auch dieses Konzert in der Columbia-Halle im positiven Sinne überraschungsfrei. Auf den Amps stehen die gewohnten Plüschtiere, Sänger von Lozo führt, mittlerweile cool ergraut, als eine Art selbstironischer, aber entschlossener Zeremonienmeister durch die Lieder, nennt die Fans ihr Lieben, haut mal einen raus gegen Rechte, die man besser mit einem Kuss auf den Mund als mit Gewalt besiegen sollte, wie es im neuen Song Denn sie wissen, was sie tun heißt, stellt Bassist Jan Müller als Mr. Schabernack Jan Müller Rocks vor. Überhaupt Jan Müller hat einen hyperaktiven Tag erwischt, steht kaum still, bewirft die Bandmitglieder mit Plüschtieren, auch das ein Running Gag bei Tokotronic, und empfiehlt dem Publikum breit grinsend die Lektüre von einschlägigen Fachzeitschriften, als jemand fragt, was denn eigentlich diese ständige Gitarrenwechselei soll, sodass der ganze Laden echt lachen muss. Neu ist eigentlich nur der Tour-Gitarrist Felix Gebhardt, der sonst auch mal mit den Einstürzen Neubauten oder Muff Potter zu sehen ist und der den erkrankten und länger pausierenden Rick MacPhail toll vertritt. Der völlig uneitel, souverän und wahnsinnig gut die Hooklines spielt und ansonsten nicht weiter auffällt und Riesenapplaus bekommt dafür am Ende. Fast zwei Stunden lang spielen Tokotronic sich in über 20 Tracks durch ihre Bandgeschichte. Die Stücke vom neuen Album Golden Years klingen dabei live teils deutlich interessanter als auf der hier und da doch etwas lang atmig und schwerfällig geratenen Platte. Aber gut, dass sie überhaupt noch neue Alben machen, immer mal wieder versuchen, sich vielleicht nicht neu zu erfinden, aber neu zu orientieren. Sonst wäre das hier eine Nostalgie-Show für 50-plus-Publikum. Und dafür sind Tokotronic nun allem Anschein nach wirklich noch nicht bereit.
Die Konzertkritik von Henrik Schröder. Auch heute spielt Tokotronic nochmal in der Columbia-Halle. Das Konzert ist allerdings ausverkauft. Hier macht Lars Becker weiter.
RBB 24 Inforadio Sport.
Was bitte war das denn gestern für eine verrückte erste Halbzeit an der Alten Försterei? Union gegen Stuttgart zur Pause 4:4. 8 Tore nach 45 Minuten, das gab's noch nie. Anschließend sind keine weiteren Treffer gefallen. Der erste FC Union bleibt auch im 6. Spiel in Serie ungeschlagen. Und dieser eine Punkt reicht zum vorzeitigen Klassenerhalt. Tabea Kunze über ein denkwürdiges Rekordspektakel.
Union-Kapitän Christopher Trimmel hat mit 38 Jahren viel erlebt. Vom Aufstieg bis zur Champions League mit dem ersten FC Union. Doch dieses 4:4 gegen den VfB Stuttgart machte auch den Captain sprachlos.
Nee, das kann man auch gar nicht erklären. Dinge waren einfach drin und die Torhüter haben sich dann auch natürlich angeguckt und gesagt, was ist da los? Aber wie gesagt, es passiert. Irgendwie bin ich froh, sowas auch mal erlebt zu haben, aber ich brauche es kein zweites Mal.
Trimmel selbst leitete mit seinen Standards die 2:0-Führung für Union ein. Illich und Leit waren die Torschützen. Doch Stuttgart glich aus, ehe Querfeld aus 35 Metern in den Winkel traf. Das 4:4 erzielte Illich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.
Ja, irgendwie gefühlt alle 5 Minuten fällt ein Ding rein. Ja, man schaut sich halt natürlich ratlos an, aber wir haben spezielle Trainer die richtigen Worte gefunden.
Welche Worte das genau waren, erklärte Steffen Baumgart nach dem Abpfiff so.
Dass es auf eine Art Spaß macht und auch ein geiles Fußballspiel ist und auf der anderen Art schon geguckt werden muss, dass wir dann wirklich auch den Job wirklich machen, der dann wieder wichtig ist. Wir haben die Jungs auch gemacht und deswegen das Gute bei den Jungs ist einfach, dass sie weitermachen, dass sie dranbleiben und das ist dann immer das Wichtigste und dann kann man so ein Spiel gegen eine sehr, sehr gute Stuttgarter Mannschaft dann halt auch mal mit einem Punkt beenden.
So wurde es ein denkwürdiges 200. Bundesligaspiel für den ersten FC Union. Historisch, weil noch nie in der Fußball-Bundesliga 8 Tore in der ersten Halbzeit fielen und erfolgreich, weil die Eisernen damit vorzeitig den Klassenerhalt in der Bundesliga perfekt gemacht haben.
Jetzt freuen wir uns über eine Serie, aber wir wissen ja schon, dass der Weg steinig war. Jetzt haben wir aber einen Abschluss gefunden im ersten. Das heißt, wir haben das, was wir als Hauptziel hatten, den Klassenerhalt, haben wir erreicht. Ich glaube, das ist wichtig für den Verein, ist wichtig für die Weiterentwicklung, ist wichtig für die Planung.
Doch vor der Planung kam erstmal das Feiern. Minutenlang mit den Fans im Stadion und später mit einer Kiste Bier in der Kabine.
Ja, natürlich, das müssen wir feiern. Also das ist ja nichts Selbstverständliches, sondern das ist harte Arbeit. Und wenn man die letzten 6 Wochen sieht von uns, wie wir gearbeitet haben, dann haben wir uns das natürlich verdient, weil die Resultate auch gestimmt haben.
Kapitän Christopher Trimmel bleibt mit seinen Unionern das 6. Spiel in Folge ungeschlagen. Nach Unentschieden gegen Spitzenreiter FC Bayern München und Meister Bayer Leverkusen kann auch Vizemeister Stuttgart die Eisernen nicht besiegen.
Unions Lokalrivale Hertha BSC ist in der 2. Liga immerhin auch schon seit 4 Partien ungeschlagen. Beim vorletzten Ulm will Trainer Stefan Leitl mit seinem Team heute weitere Punkte holen für den aus seiner Sicht längst noch nicht sicheren Klassenerhalt.
Ja, wir sind nicht durch. Wir brauchen weiterhin Punkte. Der klare Auftrag gilt immer noch, mit der Hertha in dieser Liga zu bleiben. Und das ist noch nicht geschehen. Und deswegen sollte auch dort der ganze Fokus und die ganze Energie hingehen, damit wir als Team in Ulm die nächsten Punkte holen.
Diese 2. Liga, betont Stefan Leitl, ist unkalkulierbar und deswegen weiterhin höchst gefährlich.
Die Liga ist verrückt. Ja. Die Ergebnisse von letzter Woche, glaube ich, sprechen da auch dafür. Deswegen Fokus auf das gemeinsame Ziel für das minimalste Ziel, das wir erreichen können in dieser Saison. Für uns natürlich ein unfassbar wichtiges Ziel, um in dieser Liga zu bleiben.
Aktuelle Debatten wie die über eine mögliche Verpflichtung von Jonas Bold als Sportdirektor oder Geschäftsführer zur kommenden Saison, ärgerliche Ablenkung.
Haben wir drüber gesprochen, 8 Punkte und jetzt kommen Themen auf, die nicht gut sind. Ja, wir haben noch nichts geschafft, wir sind noch nicht durch. Der Fokus in und um den Verein muss auf diesem sportlichen Bereich liegen und wir brauchen da maximalen Support und Unterstützung, damit wir dieses Ziel erreichen.
Das Leitl-Mantra, dem Klassenerhalt so lange alles unterordnen, bis der Abstieg definitiv ausgeschlossen ist.
Wenn es rein rechnerisch nicht mehr möglich ist, dann haben wir unser Ziel erreicht und dann werden wir, und ich hoffe, dass wir schnell erreichen, und dann werden wir auch neue Ziele formulieren.
Ein Sieg in Ulm ohne den gelb gesperrten Mazza, aber mit den wieder spielberechtigten Kenny und Cuisance und zur Bekanntgabe dieser neuen Ziele würde nur noch ein allerletzter Schritt fehlen. Aber erstmal Vorsicht vor einem lauf- und kampfstarken Ulmer Kollektiv.
Die Spiele, die sie gespielt haben, die waren sehr, sehr eng. Hätten auch wirklich mehr Punkte verdient gehabt aufgrund der Spielleistung. Sie haben in den letzten beiden Heimspielen Darmstadt und Magdeburg geschlagen. Also wir wissen schon, was auf uns zukommt.
Steht der Klassenerhalt und wer bitte zweifelt ernsthaft daran, schließlich gesichert fest, können Stefan Leitl und Hertha BSC endlich die Zukunft gestalten. Aber sie ahnen es, erst dann.
Wir müssen in dieser Liga bleiben, um uns dann so aufzustellen, dass es attraktiver wird, dass es besser wird, dass wir besser abschneiden. Und ich brauche jetzt kein schönes Spiel, ich brauche kein tolles Spiel, ich brauche Punkte. Fertig.
Hertha-Coach Stefan Leitl vor der Partie in Ulm, Anpfiff 13.30 Uhr, live in Ausschnitten hier im Programm zu verfolgen oder komplett live zu hören auf inforadio.de oder über die Sportschau-App. Der Sport mit Lars Becker.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Und hier ist Ann-Christin Schenten. Wie wirkt sich das Cannabis-Gesetz auf Berlin aus? Dazu gibt's jetzt neue Erkenntnisse und die fasst Christina Torke zusammen.
Vieles, was vorher illegal war, ist inzwischen nicht mehr verboten. Seit dem 1. April 2024 dürfen Erwachsene bis zu 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit mit sich führen. Ein Anbau der Pflanze ist unter Auflagen erlaubt. Die meisten Straftaten betrafen unerlaubten Handel. Die Zahlen zeigten deutlich, dass Polizei und Justiz durch die Teillegalisierung entlastet würden, heißt es in dem Bericht. Sie habe dazu geführt, dass Konsumierende nicht mehr unnötig verfolgt, kriminalisiert und stigmatisiert werden.
Christina Torge berichtete. Und nun nach Pakistan. Dort suchen Millionen Afghaninnen und Afghanen Schutz vor Krieg und Konflikten. Viele schon seit Jahrzehnten. Doch das Verhältnis zum Nachbarland hat sich verschlechtert. Seit 2023 haben die pakistanischen Behörden mehrere Wellen von Ausweisungen und Abschiebungen gestartet. Nun hat die Regierung in Islamabad erneut mit umstrittenen Massenabschiebungen begonnen. Hunderttausende afghanische Staatsbürger sollten bis zum 31. März freiwillig in ihre Heimat zurückkehren. Wer dem nicht nachgekommen ist, wird abgeschoben. Seitdem haben weitere Zehntausende das Land verlassen. Franziska Amler.
Sie sitzen auf überfüllten Lastwagen mit allem, was sie noch besitzen. Kanister, Säcke, Habseligkeiten, gestapelt auf den Dächern der Trucks. Viele haben kaum mehr als das, was sie am Körper tragen, als sie den Grenzübergang Torcham im Nordwesten Pakistans erreichen. Anfang März teilten ihnen die pakistanischen Behörden mit, dass sie das Land verlassen müssen, innerhalb von 3 Wochen. Ganze Familien, die seit Jahren oder sogar Jahrzehnten in Pakistan leben, sowie Shahbaz Khan. Der 50-Jährige musste alles zurücklassen, wie er der Nachrichtenagentur AFP erzählt. Diese Leute haben unsere Häuser durchsucht und uns hierher gebracht. Wir haben unser Vieh und unsere Traktoren verkauft. Aber das Geld ist dort geblieben. Ich habe Afghanistan noch nie gesehen. Dies ist mein erstes Mal. Ich mache mir Sorgen, wie meine Kinder dort leben werden. Pakistan hat uns sehr viel Unrecht angetan. Seit Anfang April haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks mehr als 120.000 Afghaninnen und Afghanen Pakistan verlassen. Die meisten aus Angst, freiwillig. Zehntausende seien allein in den vergangenen 2 Wochen abgeschoben worden. Es ist eine weitere Phase einer groß angelegten Abschiebekampagne. Betroffen sind rund 800.000 Menschen, die zuvor jahrelang mit der sogenannten Afghan Citizen Card in Pakistan lebten, einem speziellen Ausweis. Nun jedoch gelten auch diese offiziell registrierten Afghanen plötzlich als illegal. Seit Ablauf der Frist haben die Behörden damit begonnen, Menschen festzunehmen und in Abschiebezentren zu bringen. Die Taliban in Afghanistan forderten Pakistan auf, den Menschen keinen Schaden zuzufügen. Ihr Hab und Gut müsse geschützt werden, sagte Abdul Salam Hanafi, ein ranghoher Taliban. Unsere einzige Bitte an unsere pakistanischen Brüder ist, unsere langjährigen Beziehungen zu berücksichtigen. Das afghanische und das pakistanische Volk sind Brüder. Unsere Beziehung ist historisch gewachsen, keine Eintagsfliege. Wir kommen nach Pakistan, sie kommen zu uns. Diese brüderliche islamische Nachbarschaftsbeziehung muss bewahrt werden. Doch das Verhältnis der beiden Länder hat sich deutlich verschlechtert. Die pakistanische Regierung macht afghanische Staatsangehörige für einen Anstieg der Terroranschläge im eigenen Land verantwortlich. Immer wieder heißt es, sie seien zunehmend an Angriffen auf Sicherheitskräfte beteiligt. Beobachter vermuten, Islamabad wolle mit den Abschiebungen den Druck auf die Taliban erhöhen. Auf den Straßen der Hauptstadt Islamabad sind die Meinungen gespalten. Das Land habe eine sehr gute Entscheidung getroffen, meint etwa dieser Mann. Man sollte sie komplett rausschmeißen, denn die Bevölkerung Pakistans ist so groß, dass wir das nicht bewältigen können. Wir haben keinen Plan für die Zukunft. Pakistan ertrinkt in Krediten. Wenn in einer solchen Situation Menschen aus anderen Ländern kommen und hier leben, werden sie uns zur Last fallen. Diese junge Studentin hingegen kritisiert die Abschiebung scharf. Sie tun nicht das Richtige, denn die Afghanen leben schon lange hier. Es ist also auch ihr Land. Sie sollten die gleichen Rechte haben wie wir. Langfristig plant die Regierung in Islamabad, bis zu 3 Millionen Afghaninnen und Afghanen zurückzuschicken. In ihre Heimat drohen den Geflüchteten Armut, Hunger und im schlimmsten Fall Verfolgung.
Franziska Amler, unsere Korrespondentin in Neu-Delhi, berichtete von dort aus über die Abschiebung von Afghanen aus Pakistan. WhatsApp, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook und TikTok – all das sind Beispiele für soziale Medien. Immer mehr Kommunikation findet darüber statt und das wirkt sich natürlich auf die klassische Kommunikation von Angesicht zu Angesicht aus. Das sagt auch die Forschung. Einzelheiten dazu jetzt aus der Wissenschaftsredaktion von Anja Braun.
Die sozialen Medien, ihre Plattformen und Chatbots sind nicht nur ein Ersatz für Beziehungen im realen Leben, sagt die Sozialpsychologin Johanna-Lisa Degen von der Universität Flensburg.
Sondern dass das soziale Mechanismen sind, die das starke Nutzungsverhalten antreiben und ein starker Motivator sind. Das ist also digitale Beziehungsbildung.
Die psychologische Forschung nennt das Parasozialität. Früher nannte man so einseitige Beziehungen zwischen Fans und deren umschwärmten Stars. Heute gibt es ein breites Spektrum an Parasozialität. Darunter zählen zum Beispiel Beziehungen, die über Messenger-Dienste oder Dating-Apps vermittelt werden.
Nutzerinnen können über Dating-Plattformen Beziehungen finden. Fast die Hälfte aller Beziehungen, die sich formieren in den letzten 5 Jahren zumindest, die haben sich online gefunden.
Ziemlich rasch schließt sich hier auch das Thema Internet-Eifersucht an. Da geht es zum Beispiel darum, wie viel Zugriff man auf die Daten des anderen hat. Wann ist Zugriff haben in einer Beziehung Kontrolle? Und wo fängt emotionale Untreue eigentlich an? Ist es bereits das Liken von Bildern von anderen im Internet oder wem man zum Beispiel auf Social Media folgt? Und ist es möglicherweise schon Mikro-Cheating, wenn ich ein aktives Online-Dating-Profil habe?
Dann haben wir Ideen über Sexualität, die zunehmend technisiert werden und performanceorientiert. Das sehen wir auch in der Dating-Kultur, dass man dann vielleicht intim wird, bevor man sich nahe gekommen ist und dass sich dann eine Performanceorientierung überlagert. Also bis hin zu Personen, die versuchen, keinen Orgasmus zu bekommen, damit man nicht ihr verzerrtes Gesicht dabei sieht.
Sozialpsychologin Degen forscht zu Beziehungen und Social Media und erklärt, dass nicht nur intime Beziehungen, sondern auch Familienbande und Freundschaften mittlerweile vermehrt über Messenger-Dienste oder andere Social-Media-Plattformen organisiert und gepflegt werden. Dabei werden wichtige Teile der Beziehungen ins Digitale verlagert.
Also ganz klassisch, und da fassen sich viele selbst an die Nase, ist zum Beispiel, dass man Konflikte ungern face-to-face austrägt, sondern dass lieber jeder im eigenen Zimmer und mit geschlossener Tür über WhatsApp erledigt. Hat man auch ein bisschen mehr Zeit, um sich kurz zu beruhigen und kann auch immer aussprechen. Und interessanterweise gewöhnen wir uns an diese Art und finden es dann vermehrt schwierig, wenn es dann in einer Face-to-Face-Situation dazu kommt, dass wir zum Beispiel einen Konflikt haben.
Doch nicht nur zur Kommunikation mit anderen, auch schlicht zur Entspannung werden die sozialen Medien immer stärker genutzt.
Dabei spielt zum Beispiel auch die Vorhersagbarkeit der Inhalte eine starke Rolle. Also ich gehe an einen quasi sicheren Ort, der ist immer verfügbar und liefert stetig die Beruhigung, die ich da suche.
Das hat Auswirkungen auf unser Verhalten und unsere Möglichkeit, uns selbst zu regulieren, erklärt die Sozialpsychologin auf einer Pressekonferenz der Gesellschaft für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Beziehungen können heute durchaus einseitig sein, wenn man zum Beispiel Influencerinnen oder Influencern folgt und so an deren Leben teilnimmt. Und selbst, dass hinter solchen Beziehungen ein wirtschaftliches Interesse steht, wird zunehmend als normal betrachtet.
Da sehen wir solche Loyalitätscommitments, wo dann gesagt wird, natürlich, ich kaufe auch die Produkte, weil ich möchte diese Person unterstützen. Und da gewöhnt man sich sozusagen daran, dass da ein Business Case in sozialen Beziehungen mitschwingen kann und soll. Und dann beeinflusst das auch Beziehungskompetenz. Also man gewöhnt sich daran, an die immer verfügbare Beruhigung, an die Vorhersagbarkeit.
Problematisch ist dabei, dass diese digitalen Beziehungen um unsere Zeit und unsere Emotionen konkurrieren mit den echten Face-to-Face-Interaktionen. Und dass wir zunehmend an reale Beziehungen die gleichen Erwartungen haben wie an digitale. Nämlich, dass sie ständig verfügbar sind, dass sie sich nicht verändern und uns nicht hinterfragen oder mit gegensätzlicher Meinung konfrontieren.
Wie soziale Medien unsere Beziehungen verändern. Anja Braun war das dazu.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Autobahnen und Bundesstraßen derzeit keine größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über Messedamm ausweichen. Tiergarten und Mitte, die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße sind vor dem Brandenburger Tor bis heute Abend wegen einer Demonstration gesperrt. Friedenau, die Schmiljanstraße ist zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Kaisereiche wegen eines Straßenfests bis morgen Abend voll gesperrt. Den Livestream im RBB 24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Tag. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vorgeschlagen, die von Russland angekündigte Waffenruhe auf 30 Tage zu verlängern. Eine kurze Feuerpause reiche zwar für Schlagzeilen, nicht aber für echte vertrauensbildende Maßnahmen, schrieb er im Internet. Russlands Präsident Putin hatte gestern eine 30-stündige Waffenruhe bis heute Abend um 23 Uhr angekündigt. Pascal Küpper.
Selenskyj hat Zweifel daran, dass Putin es ernst meint mit einer Feuerpause. Ihm zufolge dauern die russischen Angriffe an. Skeptische Reaktionen kamen auch zum Beispiel von der EU-Kommission. Russland habe sich als Aggressor erwiesen. Man müsse deshalb erst klare Taten für eine dauerhafte Feuerpause sehen.
Die Gewerkschaft der Polizei fordert ein generelles Waffenverbot für alle Bahnhöfe, Züge und Busse. Der GdP-Vorsitzende für den Bereich Bundespolizei Roßkopf kritisierte, im Moment gebe es einen Flickenteppich an Regelungen. Die Innenministerkonferenz müsse eine bundesweite Lösung erarbeiten. Sonst entwickelten sich Bahnhöfe immer mehr zu Angsträumen. Zuletzt hatte Berlins Innensenatorin Spranger ein Waffen- und Messerverbot im gesamten Nahverkehr angekündigt. Der Landesschülerrat Brandenburg warnt vor den geplanten Kürzungen im Bildungsbereich. Der Unterricht müsse gewährleistet bleiben, fordert Landesschülerratsprecher Tarnow. David Klevenow, RBB 24.
Problematisch für Stefan Tarnow ist auch, dass Lehrer eine Stunde mehr Unterricht geben sollen und dafür von anderen Aufgaben entlastet werden. Inzwischen hat Finanzminister Krumbach darauf hingewiesen, dass es doch mehr Lehrer geben könne, weil der Topf für Personal ausreichend gefüllt sei. Im Doppelhaushalt für dieses und nächstes Jahr waren keine zusätzlichen Stellen für Lehrkräfte geplant.
Bei den Verbraucherzentralen in Deutschland sind im vergangenen Jahr mehr Beschwerden eingegangen. Laut Bundesverband waren es fast 300.000, 18% mehr als 2023. Oft ging es demnach um Verträge, die den Verbrauchern aufgedrängt wurden, in vielen Fällen am Telefon. Außerdem gab es fast 50% mehr Beschwerden über falsche Online-Shops. Bei solchen Portalen können Produkte bestellt werden, aber sie werden nach dem Bezahlen nie geliefert. Vor dem Hilton Hotel in Berlin-Mitte hat es am frühen Morgen eine Schießerei gegeben. Wie die Polizei dem RBB bestätigt hat, ist eine Person verletzt worden. Die Ermittlungen dauerten an. Laut einer RBB-Reporterin hat am Vormittag die Kriminalpolizei den Tatort untersucht. Auch Polizeihunde waren im Einsatz. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach Nebelauflösung viel Sonne oder lockere Quellwolken, maximal 18 bis 23 Grad. Zurzeit in Berlin-Tempelhof 8 und in Fürstenwalde 11 Grad. Es weht schwacher Wind aus Süd bis Südwest. Morgen Ostermontag mal sonnig, mal wolkig, örtlich Schauer und Gewitter bei 18 bis 22 Grad. Dienstag ähnliches Wetter, 17 bis 21 Grad. Die Zeit 10.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Look at me now, Businessfrau, Wokokabine, Fitnessraum, wie eine Maschine, fit for fun, gib dir den Kick, Snare, Drum.
Beim Songschreiben, da kann man einfach wirklich feilen und es ist dann auch fertig. Aber wenn man bei einem Roman so perfektionistisch ist, dann dauert es halt. Es ist aber eben das Gefühl, was mir sagt, jetzt ist es gut oder jetzt ist es irgendwie noch nicht gut.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
Der Plattenbau gilt ja als Synonym für die DDR. Die Platte ist auch in ein paar
zeitgenössischen Romanen als Schauplatz zu finden und auch, wenn ihr mal reinschauen wollt, in der ARD-Mediathek, gerade in der Serie Marzahn Mon Amour. Und in so eine Platte ist Stefan mit der Schriftstellerin Sarah Gmür gegangen. Aber diese Platte liegt, glaube ich, nicht in Marzahn, sondern in Berlin-Lichtenberg. Warum habt ihr euch da getroffen?
Ja, das spielt schlicht ihr neuer Roman, 18. Stock. Und wir haben uns eben da in Berlin-Lichtenberg getroffen. Das ist so hinter der Frankfurter Allee. Und da waren wir an einem Hochhaus verabredet. Da sind wir dann auch reingegangen. Wir kamen da rein. Allerdings, erstens, es gab nur 17 Stockwerke. Und zweitens, wir sind nur bis zum 6. Stock hochgegangen. Und das lag daran, wir haben die Treppe genommen und waren dann doch ein bisschen außer Puste.
Worum geht's denn in dem Buch?
Also es geht da vordergründig um Wanda. Das ist eine alleinerziehende Mutter, Schauspielerin wie Sarah Gmür selbst, die quasi nie Geld hat. Sie lebt in der Platte. Da sind auch andere Frauen mit Kindern. Und die Platte, das ist so ein Ort der Frauensolidarität im Prekären, wenn man so will. Man hilft sich beim Babysitten, man hört sich zu, spendet sich Trost, gibt so Lifehack-Tipps, ungefragt oder eben nicht. Und Wanda versucht den Spagat zwischen Leben am Set, einer Beziehung zum Star, Schauspieler und Mutter. Und am Ende kommt sie sogar zu Geld, wird selber zum heimlichen Star, obwohl es zunächst gar nicht danach aussieht. Und sie zieht gleichsam nach oben in der Platte. Sarah Gmür spielt mit diesem Kontrast hier die Glitzerwelt des Films, da die prekäre Welt der Platte, die ja aber auch sehr real ist. Also das Ganze ist auch sehr rotzig geschrieben und es gibt auch einen Bonustrack. Die Sängerin Maya hat einen Song zum Buch komponiert und der klingt so.
Ungelebte Träume an den Wänden meiner Wohnung.
Das finde ich ja immer total cool, wenn so Musik und Literatur eine Einheit bilden. Es gibt ja auch ein paar Autorinnen und Autoren, die Playlists ihrem Roman beilegen oder hinten mit abdrucken.
Judy Andruchowitsch zum Beispiel.
Ne? Ja, zum Beispiel, genau. Aber erzähl mir doch mal was über Sarah Gmür. Ich kenne die noch gar nicht.
Also sie selber ist 1980 in der italienischen Schweiz geboren. Und zwar hat sie da in einem Bergdorf gelebt mit 400 Einwohnern. Ihre Eltern hatten ein Hotel, da war auch mal Willy Brandt. Es gibt davon ein Foto auf ihrer Website. Sie rappte, sie war Model, hat Schauspiel gelernt. An der Kunsthochschule war sie auch mal, hat in einer Vorabendserie mitgespielt. Also ein ziemlicher Tausendsassa. Und Charisma, ihr erster Roman, der wurde ziemlich gefeiert als rotziger Hip-Hop-Roman. Jetzt also 18. Stock und heute lebt sie mit Mann und zwei Kindern in Berlin.
10.37 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der B101 Trebin Richtung Berlin. Zwischen Thyro und Ludwigsfelde befinden sich Personen auf der Standspur.
Jetzt also 18. Stock und heute lebt sie mit Mann und zwei Kindern in Berlin.
Spannende Frau auf jeden Fall und ich bin sehr gespannt, Stefan, ob du Sarah Gmür noch zum Rappen bringst. Also, es geht jetzt nach Berlin-Lichtenberg in die Platte mit Stefan und Sarah Gmür.
Magdalenenstraße.
Hallo, grüß dich.
Hallo, hi.
Darf ich du sagen?
Ja. Sehr gerne.
Okay, super. Ja, ich bin vorne ausgestiegen.
Okay, ja.
Wir hatten ja nichts ausgemacht, aber hier, ich dachte mir, so ein schönes, großes Haus.
Ja, genau.
Genau, also wir haben uns jetzt Magdalenenstraße verabredet. War deine Idee, warum?
Ja, weil der Roman zu großen Teilen hier spielt. Also nicht nur, spielt ja auch auf der anderen Seite, in Mitte und im Westen. Aber da, wo sie wohnt, Wanda und ihre Tochter, das ist hier.
Also eben war es noch sehr laut, Frankfurter Allee. Man hat in der Ferne, auch in der Sonne, den Fernsehturm blitzen sehen am Alex. Das war dir ja auch immer wichtig.
Genau, das ist, war mir ganz wichtig, um zu zeigen, wie nah die andere Welt ist. Und so greifbar nah und doch so weit weg.
Und jetzt sind wir hier so ein bisschen nach hinten gegangen. Und hier neben uns erheben sich diese hohen, ich zähl mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, Tatsache. Ein 17-Geschosser. Das 18. denken wir uns einfach dazu.
Genau.
Und
ja,
dann,
da vorne ist noch ein höheres. Das hat, glaube ich, 21.
Was ich interessant fand, das war wahrscheinlich auch deine Idee, ne? Haus, da kommen ja alle zusammen, alle möglichen Lebensgeschichten. Das ist ja sozusagen das Kammerspiel was richtig Spaß macht, weil verschiedene Menschen eben verschiedene Lebensgeschichten mitbringen und bumm, ja, wohnen sie in einem Haus.
Ja, man kann da einfach alles reinschreiben, weil jeder, vor allem heutzutage, wo die Mieten so explodiert sind, trifft man alle. Also Leute, die wirklich in prekären Situationen leben und andere, die einfach keine andere Wohnung gefunden haben und es auch ganz gut finden wegen der Aussicht. Man ist mega zentral. Ja, also es leben ganz verschiedene Leute hier. Hm. Guck mal, da wollte ich rein, aber vielleicht müssen wir zeitversetzt.
Wir gehen mit. Hallo, dürfen wir mit rein?
Ja.
Wo kommt man da rein? Da kommt man raus.
Okay. Wir kommen zum Müll.
Hier riecht es nach alten Kartoffelschalen und Kohl. Jetzt gehen wir hier über die Nottreppe quasi also hoch.
Bei der anderen Platte, wo ich war, da gibt es noch so eine Müllklappe. Da kann man es oben den 19. Stock runterschmeißen.
Jetzt weiß ich, woran mich das erinnert. Ich habe mal in einem Schwesternwohnheim in Heidelberg gewohnt, als ich Zivildienst gemacht habe. Und da konnte man auch aus der Küche den Müll quasi über so eine Klappe direkt runterschmeißen. Deswegen hatten wir auch immer Kakerlaken in der Küche.
Oh Gott.
Die kamen dann da über die Klappe hoch. Ja, der Geruch hat was davon.
Ja, das stimmt.
Puh.
Okay. Ich hab mir noch ein anderes Interview angehört von dir. Das letzte.
Mhm, und mit Nicoletta Kisch.
Ja, da war die Autorin irgendwann auch ziemlich aus der Puste.
Stimmt.
Und ich dachte mir, das darf mir nicht passieren.
Also ist dir wichtig, wie du rüberkommst?
Ja, ich bin eitel.
Okay. Aber du hast ja gesagt in einem Interview, das Schreiben ist ja eigentlich was, wo du endlich so sein kannst, wie du bist.
Das stimmt, das stimmt.
Aber da musst du nicht atmen.
Genau, da muss ich nicht atmen und da kann ich schreiben und das dann abgeben. So wie ich es gut finde, ich bin eitel, aber nicht eitel genug, nicht dazu zu stehen, dass ich eitel bin. Also immerhin so.
Immerhin. Okay, jetzt stehen wir hier im 6. Stock in einer Platte, könnte man sagen. Direkt uns gegenüber ist auch eine Platte, dazwischen ein paar Bäume. In diesem Haus, in der Platte. Interessant sind ja die Frauenfiguren.
Ja.
Alle irgendwie alleinerziehend auf eine Art,
ja,
auch wenn sie zum Teil Partner haben, wie die Chinesin,
ja,
Ming.
Ja.
Aber irgendwie müssen sie klarkommen mit ihrem Leben. Was hat dich an diesem Thema gereizt?
Also ich kannte es halt von mir selbst, auf einmal Kinder zu haben, kleine Kinder zu haben und nicht mehr so frei zu sein. Und dann habe ich auch neue Leute kennengelernt und war dann auch so in anderen Leben, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. Und das fand ich super interessant. Und das habe ich dann einfach in der Fantasie noch weitergespielt und mir gedacht, okay, wen könnte man sonst noch kennenlernen? Und ja, und alles dann halt prekärer gemacht und die Fallhöhe im wahrsten Sinne des Wortes erhöht, indem das Wanda im 18. Stock lebt und wirklich finanziell sehr am Limit ist.
Und Wanda ist ja Schauspielerin, damit hast du ja auch Erfahrung. Du hast ja auch als Schauspielerin gearbeitet, bist auch noch in der Casting-Agentur, oder?
Ja, aber im Moment mache ich wirklich wenig Castings, weil ich erstens keine Zeit habe und zweitens, es läuft gerade so gut in der Literaturszene und ich genieße das jetzt gerade. Und für mich ist das der Inbegriff von gut laufen, wenn es einfach fließt und viel zu tun ist und ich wirklich Spaß daran habe.
Also von der Tellerwäscherin zum Millionärin.
Vielleicht irgendwann, im besten Fall.
Okay. Du beschreibst ja in dem Buch, wie Wanda eben ziemlich kämpft. Die anderen Frauen auch. Mhm. Es geht immer irgendwie ums Geld. Ganz schwierig, wenig Geld, wenig zu essen. Und vor allem die Kreativszene hat ja wenig Verständnis dafür, dass sie ein Kind hat. Sie verschweigt es ja sogar gegenüber ihrem Lover Adam, der ein Star ist, Fernsehstar. Was ist deine Erfahrung? Also Vereinbarkeit, Familie und dieser spezielle Kreativberuf, haut das hin? Gibt es dieses wenige Verständnis?
Also bei Wanda war es ja so, dass sie es am Anfang gesagt hat und dann da eben gar kein Verständnis war. Und irgendwann hat sie für sich entschieden, das nicht mehr zu erzählen. Und ich habe das jetzt bei mir nicht so krass erlebt, aber es war nie so ein Thema, weil ich immer irgendwie einen Mann hatte, der irgendwie auch noch drauf gucken kann. Aber ich glaube, wenn ich sagen würde, ey Leute, ich kann jetzt nicht drehen, weil mein Kind krank ist, hätte da niemand Verständnis. Aber ich glaube, in den meisten Berufen wäre das schwierig.
Du hast ja in einer Vorabendserie gedreht. Ist dir das heute peinlich?
Nein. Ich hatte eine Zeit lang, wo es mir peinlich war und inzwischen stehe ich total drüber. Aber weil ich mich eben weiterentwickelt habe. Und jetzt finde ich, es war eine super Erfahrung. Mega gutes Geld einfach verdient. Also, ja.
Wenn man mal so auf deine Biografie schaut, deine Arbeitsbiografie, wenn man so will, oder deinen kreativen Ausdruck, ja. Das sind ja verschiedene Kanäle. Ne? Du hast gerappt, ja. Du hast Filme gemacht, also als Schauspielerin vor der Kamera gestanden, also das ja. Visuelle bedient. Ja. Und jetzt schreibst du Bücher, also der auditive Kanal, der visuelle Kanal und jetzt ist es der kinästhetische, also das Schreiben.
Ja, ja. Und eine Kunstschule habe ich auch mal besucht, um das komplett zu machen. Ja.
Und welcher Kanal ist dir am liebsten?
Ich glaube, das Schreiben verbindet ganz viel, weil zum Beispiel beim Rappen ging es ja auch um Schreiben und jetzt kann ich schreiben und jetzt kann ich es präsentieren mit dieser Lesereise und das ist natürlich mega cool. Also ich glaube, das ist mir das Liebste, Schreiben und es dann präsentieren, beides.
Es kommt ja auch im Buch selber zusammen, schon auf dem Buchdeckel, da gibt es ja den QR-Code zu einem Song, ja. Der extra für das Buch gemacht wurde. Maya hat ihn gemacht. Der ist sehr melancholisch. Passte für mich nicht ganz zu der Story. Ich hätte da eher was Rotzigeres erwartet, so harte Gitarren oder Rap oder keine Ahnung. Wie geht's dir damit?
Also ich wusste selber nicht, was ich kriege. Also ich habe natürlich Maya angefragt, weil ich ihre Musik liebe. Und die ist melancholisch, das wusste ich schon. Aber danach habe ich einfach vertraut und gewartet, was kommt. Und ich fand es mega passend. Und ich habe es auch im Frühjahr bekommen. Es war alles noch sehr trüb, die Stimmung. Und ich bin mit dem Auto gefahren, habe den Song gehört und ich dachte, ja. Und dann so die Platten im Hintergrund. Doch, und da gibt's diese Passage, Marlboro-Freiheit. Ich liebe das. Also dieses Melancholische finde ich schon noch passend.
So, Schreiben. Jetzt sind wir schon mittendrin. Ich verrate dir mal, was ich für eine Idee hatte, da ich ja selber auch Musiker bin. Und ich mag so diese Wortspiele. Meinst du, wir kriegen das hin, dass wir einen Stegreif-Rap machen?
Oh Gott. Doch, als Teenager habe ich immer gefreestylt. Aber ich habe dann eher schon die Leute genervt, weil ich immer geplappert habe. Aber so auf der Bühne war ich nie so interessiert zu freestylen, weil es einfach, man kann so krass verkacken. Aber ich kann einfach so einen Rap, den ich nie aufgenommen habe, aber irgendwie cool finde. Warte, ja. Wie geht das? Look at me now, Businessfrau, Vocal-Kabine, Fitnessraum, wie eine Maschine, fit for fun. Gib dir den Kick, Snare, Drum.
Es hilft, ne, beim Schreiben, oder? Würdest du sagen, das war die Keimzelle?
Ja, das war meine Schule zum Schreiben. Auch das Hören, die ganze Zeit das Hören wie andere, auch Cool Savage habe ich nonstop gehört und wie er mit Worten umgeht und ja, das hat mich sehr geprägt.
Wenn du schreibst, hast du dann ein Beat im Ohr?
Also wenn ich so wirklich im Flow bin, sind so Sätze und dann lese ich es vor und ich habe dann immer einen Rhythmus im Ohr, auf jeden Fall.
Es geht ja in dem Buch auch viel darum, dass die Frauen das alles irgendwie alleine schultern müssen. Die Männer machen ja nicht so wirklich mit. Ja. Wie ist das bei euch?
Also meine Beziehung ist sehr stimmig, würde ich sagen. Aber jeder muss wieder um seine Position kämpfen. Ab und zu geht's wieder aus dem Gleichgewicht. Und man denkt, du, jetzt mache ich aber ganz schön viel. Und wer hat eigentlich das bezahlt? Aber ich glaube, wir sind ein gutes Team. Aber ich glaube schon, dass allgemein, auch wenn ich so in meinen Bekanntenkreis gucke, die Frauen schon mehr machen. Also ich sehe ja nicht alles, aber was ich halt so sehe, sich um die Kinder kümmern, viele arbeiten Vollzeit und machen noch den Haushalt und die Wäsche. Und ich finde halt, Haushalt und Wäsche ist so undankbar. Es braucht so viel Zeit, ja, man kriegt kein Geld und niemand sieht's. Guck mal, das ist das andere, aber jetzt waren wir ja schon im anderen Haus. Das ist das noch größere.
Ja, das ist ja eine einsame Geschichte, ne? Das Schreiben. Ja. Magst du das?
Ja, also ich brauche es fürs Schreiben. Ich mag es auch, aber es war mir dann schon ein bisschen zu lang. Weil auch beim Songschreiben, ja, ist man kurz einsam, aber es geht halt viel schneller. 1-2 Tage, dann ist das Song fertig und dann redet man mit den anderen und hat sofort Feedback. Und ich habe hier 3-4 Jahre dran gearbeitet, immer wieder, an 18. Stock. Das war schon lang. Und auch die Leute so bei der Stange zu halten. Und es gab Leute, die halt immer wieder gefragt haben, und wie lange noch? Und dann gibt es die, die irgendwann einfach gar nicht mehr gefragt haben, weil sie dachten, okay, wird eh nichts. Und auch immer zu rechtfertigen, was ich eigentlich mache.
Ich stelle mir vor, dass das total nervt, wenn man dann so einen Verlag im Genick hat, der sagt so, hör mal, das soll ins Herbstprogramm zur Buchmesse. Wie weit bist du denn, oder?
Ja, also wenn man das kann, super. Aber zum Beispiel, ich verschätze mich ja regelmäßig um ein Jahr. Auch schon bei meinem ersten Buch. Ich dachte wirklich, ich bin ein Jahr früher fertig. Und dann hat es ein Jahr länger gedauert.
Woran liegt's?
Also ich verbeiß mich dann schon in Sätze oder ich ändere es dann noch, weil das letzte Wort hat das Gefühl. Und das Gefühl muss sagen, ja, es ist stimmig, es ist geil, es transportiert die Stimmung. Oder ja, es sagt das, was ich sagen will.
Okay, das heißt, da bist du ganz schön am Feilen. Bist du eine Perfektionistin, könnte man das sagen?
Ja, ganz extrem.
Aber es hindert dich nicht am Arbeiten?
Doch, total. Deshalb dauert es ja so lange. Eine Freundin, eine ganz gute Freundin meinte auch, ja, vielleicht musst du keinen Roman schreiben, sondern einfach Gedichte. Oder da wäre ich ja wieder beim Songschreiben. Da kann man einfach wirklich feilen, feilen, feilen und es ist dann auch fertig. Aber wenn man bei einem Roman so perfektionistisch ist, dann dauert es halt. Und ich fühlte mich auch eher, als würde ich eine Skulptur meißeln. Und ja, da bin ich dann irgendwann mit Pinzette dran und gucke, okay, da muss noch eine Ritze und bin dann sehr perfektionistisch. Es ist aber eben das Gefühl, was mir sagt, jetzt ist es gut oder jetzt ist es irgendwie noch nicht gut.
Naja, es ist ja ein göttliches Werkstück. Das soll ja auch gut sein, oder?
Ja. Wenn ich es gut finde, dann ist das einfach so unzerstörbar. Wenn man selber so zweifelt, dann jede schlechte Kritik, wenn man sagt, oh scheiße, hätte ich es doch anders machen sollen. Sondern nee, es ist so und für mich ist es gut so.
Wie kommt denn da die Lektorin ins Spiel? Also wie viel Anteil hat die eigentlich an diesem Buch gehabt?
Also auch schon meine Agentin meinte eigentlich, es ist eigentlich schon fertig. Also klar ist sie auch nochmal drüber gegangen, meinte so, ui, das ist vielleicht noch, ja, ist nicht ganz verständlich oder so. Und dann kam der Verlag und sie meinten zum Beispiel, die Liebesgeschichte zwischen Adam und Wanda ist zu wenig greifbar. Ob ich da nicht noch ein bisschen was dazu schreiben könnte.
Also mehr Sex.
Ja, genau. Da kam wirklich das kam dann rein. Wobei es ja nicht so explizit, was ich da schreibe, aber ein bisschen mehr Spannung. Das habe ich dann eingebaut. Und ich habe dann auch nur Sachen gemacht, wo ich wirklich das nachvollziehen konnte, dass das der Story dient. Und ich war auch mega dankbar, um endlich Feedback zu haben. Weil ich hatte mal mein Produkt und dann konnte man gucken, okay, was kann man da noch verbessern? Und zum Beispiel meine Lektorin meinte auch, also Wanda benutzt schon viele spezielle Wörter. Ist sie aufgefallen oder nicht? Also sie kann sich gut Sachen merken, also die Weine mit deren Namen und...
Ja, ist eine gute Beobachterin, stimmt.
Genau, genau. Und meine Lektorin meinte, ja, woher weiß sie das alles? Und das habe ich dann noch versucht ein bisschen, da haben wir... Also erst meinte, komm, lass uns diese Wörter streichen. Also das war ihr Vorschlag. Und ich so, oh Gott, das geht nicht. Also da war ich wirklich fast verletzt, beleidigt. Auf keinen Fall. Und das habe ich dann in der Szene mit dem Onkel, wo der Onkel sagt, als deine Cousins noch in die Windel geschissen haben, konntest du dir schon alles merken und man durfte nie vor dir fluchen, weil du alles nachgeplappert hast. Also so konnte ich schon mal zeigen, okay, sie ist ein wacher Geist und sie kann sich Sachen merken. Dann will ich natürlich auch der Lektorin zeigen, guck mal, ich kann das. Und ich muss natürlich auch selber gut sein.
So, ja. Warst du die, die in der Schule immer hier Schniff gemacht hat?
Eben gar nicht. Nee, könnte man denken, aber ich war nicht so motiviert in der Schule. Ich war eine, die zum Beispiel, wir haben dann immer so Taschentücher gerollt und in die Nase hochgesteckt. Dann konnten wir nicht aufhören zu niesen und haben den Unterricht gestört.
Okay, wir haben Fürze mit dem Feuerzeug angezündet. Okay. Saugefährlich.
Oh Gott.
Bücher schreiben ist das eine, Bücher lesen ist das andere. Ich habe ein Buch gelesen, da dachte ich, das könnte dich vielleicht interessieren. Oh. Von Ákos Dohmár. Mhm. Kennst du den?
Nein.
Er ist ein Ungar, der hat ein Buch geschrieben, Das Haus in Limone. Mhm. Das ist so eine sehr verworrene Liebesgeschichte, mhm, sehr toxisch, es geht um Schuld und so weiter.
Ja.
Und man blickt erstmal überhaupt nicht durch, so, hä, wo kommen jetzt diese Frauen da alle her und was ist da eigentlich passiert? Und das löst sich erst so gegen Ende so richtig auf. Also ich fand es extrem kunstvoll, okay, komponiert. Da dachte ich mir, ja, das könnte was sein, was dich interessiert.
Das Haus
in Limone, Ákos Dohmár heißt der.
Okay, klingt gut. Beim Schreiben kann ich nicht lesen, weil ich so Angst habe oder nicht nur Angst habe, ich weiß, dass ich meinen Sound verliere. Und es gab eigentlich nur einen Roman, den ich immer wieder gelesen habe, habe ich auch schon öfters erwähnt. Und das war Der Hund von Akis. Hatte ich wirklich wie eine Bibel immer beim Schreiben dabei. Wenn ich gemerkt habe, ich verliere meinen Sound, dann habe ich wieder da reingelesen, weil ich wusste, mein Sound gepaart mit seinem Sound ist so, wie ich klingen
möchte. Okay, und worum geht's in dem Buch?
Da geht's um einen Typ, der kommt eigentlich von der Straße. Und auf jeden Fall fängt er dann an, in so einem Imbiss zu arbeiten. Und er bröselt halt Tabak auf den Döner oder was auch immer. Und macht großartige Geschmacksexplosionen und kommt dann in die Sternküche und ist halt wirklich so ein Typ von der Straße, der sich hocharbeitet. Und es ist wahnsinnig gut geschrieben und eben Akis übertreibt halt auch so krass in seiner Bildsprache und es ist so gewaltig und genau, und das habe ich mir ein bisschen abgeguckt.
Ich muss da jetzt an Rap denken.
Ja, ja.
Danke dir.
Ja, danke dir.
Du hast Sarah Gmür tatsächlich zum Rappen gebracht, Stefan.
Stimmt. Ich glaube aber, das war so nach dem Motto, okay, ich mach das jetzt, damit er mich endlich in Ruhe lässt. Immerhin, ich musste nicht mitmachen. Ich wollte erst mitmachen, so eine Challenge, habe ihr 4 Stichworte reingegeben und hatte sie dann keinen Bock drauf. Und dann hat sie was aus ihrem eigenen Archiv gezaubert, was sie drauf hatte und dann ein bisschen freegestylt.
Sehr cool auf jeden Fall. Also Sarah Gmür, sehr beeindruckend, bespielt ja alle Kanäle, Audio, Video, Literatur. Für wen ist denn ihr neues Buch, 18. Stock, was?
Ich glaube, das ist ein Roman, in dem sich viele Frauen wiederfinden mit Kindern, die diesen Spagat von Beruf und Familie kennen, zumal im Kreativsektor. Aber diese rotzige Sprache, die spricht auch andere an, mich zum Beispiel. Dit ist Berlin. Ne? Also ich habe da auch so meine Bilder von Hinterhöfen im Kopf. Das ist das Personal, das ich da treffen würde. Das ist sozusagen Street Credibility, also Glaubwürdigkeit in der Beschreibung. Ist ja eine hohe Währung bei Rappern. Und Sarah Gmür, die schafft es, diese Authentizität in Literatur zu gießen, die wirklich Spaß macht. Sie oszilliert da zwischen den Welten, die sie eben auch selbst kennt. Und das macht sie eben auch sehr glaubwürdig. Und Sarah Gmür ist damit sozusagen zur Real Berlinerin geworden, sehr souverän. Die Typen, die kennen wir alle. Ich mag das Buch und einen Satz von Protagonistin Wanda, den kann man sich übers Bett nageln. Auch unerfüllte Träume sind Träume. Was für ein Hammersatz.
Okay, bitte ausschneiden. 18. Stock von Sarah Gmür ist bei Hansa Blau erschienen, hat 224 Seiten und kostet 22 Euro.
Und der Song zum Buch ist von Maya, heißt auch 18. Stock. Den findet ihr per QR-Code auf dem Buchumschlag oder in den Shownotes.
Und uns, Orte und Worte, gibt's wie immer donnerstags frisch in der ARD-Audiothek oder auf anderen Podcast-Plattformen. Und im Radio, im Programm von Radio 3 immer samstags ab 18 Uhr und bei RBB 24 Inforadio sonntags um 6 morgens und um 10:30. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Viel Spaß beim Hören und Lesen.
Und ich bin Stefan Oswald. Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Stadtverkehr Potsdam. Die Zeppelinstraße ist stadteinwärts zwischen Stadtgrenze und Forststraße nach einem Unfall gesperrt. Landkreis Märkisch-Oderland. Rund um die Galopprennbahn Hoppegarten Stau. Auf der B1 B5 stehen Sie rund 45 Minuten im Stau. Stadtverkehr Berlin. Es dauert 10 Minuten länger auf der A100 Richtung Wedding zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm und auf der B158 stadtauswärts vor Ahrensfelde. Mitte, die Brunnenstraße, ist in Höhe Invalidenstraße voll gesperrt. Dort ist die Polizei im Einsatz. Tiergarten und Mitte, die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße sind vorm Brandenburger Tor gesperrt. Friedenau, die Schmilianstraße, ist zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Kaisereiche wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11 Uhr mit Jonas Ziegler. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vorgeschlagen, die von Russland angekündigte Waffenruhe auf 30 Tage zu verlängern. Eine kurze Feuerpause reiche zwar für Schlagzeilen, nicht aber für echte vertrauensbildende Maßnahmen, schrieb er im Internet. Russlands Präsident Putin hatte gestern eine 30-stündige Waffenruhe bis heute Abend um 23 Uhr angekündigt. Dessen ungeachtet sollen die Kämpfe an der Front weitergegangen sein. Die Gewerkschaft der Polizei fordert, dass Waffen im öffentlichen Personennahverkehr deutschlandweit verboten werden. GdP-Chef Roskopf sagte, im Moment gebe es einen Flickenteppich an Regelungen. Andreas Gerlach.
Jedes Bundesland habe eigene Vorschriften. Der Bürger wisse oft selbst nicht, ob es gerade eine Verbotszone an einem Bahnhof gibt oder nicht. Deshalb hofft die GdP, dass die Innenministerkonferenz für eine bundesweit einheitliche Regelung sorgt. Roskopf stellt aber klar, wir wollen keine Vollkontrollen. Die wären auch nicht machbar. Aber gerade abends würden bestimmte Bahnhofsbereiche zu Angsträumen.
Der Landesschülerrat Brandenburg warnt vor den geplanten Kürzungen im Bildungsbereich. Landesschülerratsprecher Tarnow sprach von einem grotesken Zeichen. Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler würden verunsichert. Den Schulen fehle schon jetzt Geld. Nach den Plänen der SPD-BSW-Koalition soll unter anderem die Zahl der Lehrerstellen in den kommenden beiden Schuljahren sinken. In Berlin ist die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis seit der Teillegalisierung stark zurückgegangen. Wie die Gesundheitsverwaltung auf einer grünen Anfrage mitteilte, wurden in den vergangenen 12 Monaten etwa 2300 Vergehen festgestellt, deutlich weniger als im Zeitraum davor. Christina Torge, RBB 24.
Die meisten Straftaten betrafen unerlaubten Handel. Die Zahlen zeigten deutlich, dass Polizei und Justiz durch die Teillegalisierung entlastet würden, heißt es in dem Bericht. Seit dem 1. April 2024 dürfen Erwachsene bis zu 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit mit sich führen. Ein Anbau der Pflanze ist unter Auflagen erlaubt.
Vor dem Hilton Hotel in Berlin-Mitte hat es am frühen Morgen eine Schießerei gegeben. Wie die Polizei dem RBB bestätigt hat, ist eine Person verletzt worden. Die Ermittlungen dauerten an. Laut einer RBB